Willkommen zu Euskirchen Insight, Innenansichten aus der Kommunalpolitik. Heute die 11. Folge mit einem ganz besonderen Gast, nämlich dem Bürgermeister der Stadt Euskirchen, Sascha Reichelt. Ja, das ist mir eine große Ehre und eine besondere Freude, dass du dir die Zeit nimmst, hier in den Podcast zu kommen. Folge 11, es ist eine karnevalistische Zahl. Das ist ein passender Zufall, weil mein Gast heute auch ein Karnevalskind ist. Dieses Jahr hattest du, glaube ich, wieder an Weiberfastnacht Geburtstag. Das ist ja häufiger der Fall. Das ist natürlich nicht der Grund, warum ich dich eingeladen habe, sondern der Grund ist, dass ja gerade ein sehr, sehr großes Projekt vollendet worden ist mit dem Neubau des Rathauses und dem Umzug der Verwaltung in dasselbe. Wir hatten jetzt gerade den Tag der offenen Tür am Tag des Grundgesetzes, den der Bundespräsident ja jetzt zum ersten bundesweiten Ehrentag ausgerufen hat, unter einem, ich finde, sehr schönen Motto: für dich, für uns, für alle. Und ja, da wollte ich dich mal fragen, wie ist der Umzug gelaufen? Wie war so die Rückmeldung bei den Mitarbeitenden? Ich habe das Gefühl, wenn Mails aus dem Rathaus kommen, ich kriege ganz oft geschrieben, herzliche Grüße aus dem schicken neuen Rathaus. Also schwingt ganz viel Begeisterung mit. Ich selber find den Ratssaal auch so sehr, sehr schön, auch wenn es nur übergangsweise wieder jetzt tagen werden. Wie war die Reaktion der Besucherin am Tag der offenen Tür? Schilder doch bitte mal deine Eindrücke.
Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich, heute hier zu sein, dass wir ein bisschen quatschen können. Ja, das neue Rathaus kommt, soweit ich es sehen kann, bei allen gut an. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind wirklich sehr angetan davon, kommen gerne zur Arbeit. Ich glaube, die sind auch vorher gerne zur Arbeit gekommen, aber das gibt einem dann doch nochmal so die extra Portion Motivation, die auf keinen Fall schaden kann. Manche sagen, einzelne Mitarbeiter wären auch schon schicker gekleidet als vorher. Das konnte ich jetzt noch nicht unbedingt wahrnehmen. Aber wird in der nächsten Zeit mal überprüft werden, aber es kann ja auch nicht schaden. Also insgesamt, denke ich, kommt es sehr gut an. Die Reaktionen sind positiv. Wir haben tolle Aufenthaltsbereiche, erstmal für die Besucher, aber auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und der Tag der offenen Tür war auch, fand ich, ein voller Erfolg. Ich hätte nicht gedacht, dass am Pfingstsamstag so viele Leute kommen.
Allerdings,
da waren ja auch einige im Urlaub, aber es war gerade am Anfang sehr, sehr voll. Und das hat auch nicht alleine an dem kostenlosen Kuchen gelegen, den
der
war sehr lecker, den wir ausgegeben haben. Ich habe auch zwei Stücke gegessen, kann man ja hier mal verraten. Sondern ich glaube, es hat auch an einem großen Interesse am Haus an sich gelegen. Und wir haben auch versucht, ein buntes und abwechslungsreiches Programm zusammenzustellen. Vielleicht noch kurz zu Karneval, weil du es erwähntest. Ja, es ist immer recht teuer, wenn man dann Weiberfastnacht und Rosenmontag Geburtstag hat. Aber irgendwie gewöhnt man sich dran. Es ist ja auch ganz schön. Man muss nicht extra zu einer Fete einladen, weil die Leute sowieso unterwegs und da sind. Das passt. Ja, und durch diese Karnevalsnähe zu meiner Geburt ist auch diese komische Schreibweise meines Namens zustande gekommen. Da hat einfach jemand dann an Weiberfastnacht vergessen, noch das zweite S an die erforderliche Stelle zu setzen.
Ja, man liest es bisweilen dann auch immer falsch mit S, aber
ja,
das ist dann das Schicksal.
Das bin ich, meine Eltern dann in dem Fall, sind wir halt selber schuld. Da muss man sich nicht wundern, das ist dann halt so.
Ja.
Haben wir nicht anders verdient.
Völlig in Ordnung. Ja, wir waren ja selber am Tag der offenen Tür im Ratssaal, deswegen haben wir nur mitbekommen, was die Leute mit nach oben getragen haben an Stimmung. Das war sehr, sehr gut. Du hattest ja schon bei der Eröffnung angekündigt, dass sie auch Fotos an deinem Schreibtisch machen dürfen und mal posieren und zwar keine Dekrete unterschreiben, aber irgendwelche Schauakten. Das ist ja, glaube ich, sehr, sehr gut angenommen worden von den Leuten. Was vielleicht auch daran liegt, dass so, ja, Stadtoberhaupt, Bürgermeister, du hast schon so einen gewissen Promi-Faktor, wenn ich das mal so sagen kann. Die Leute fühlen sich ja, wenn du kommst, besonders geehrt, dass du dir Zeit nimmst. Du hast mal erzählt, dass Leute dich nach Autogrammkarten fragen. Bei Terminen erlebt man immer wieder, dass Leute Selfies mit dir machen wollen und so weiter. Das funktioniert bei dir auch völlig ohne Statussymbole, sympathischerweise. Also du hast keinen Fahrer, du hast den Dienstwagen abgeschafft, du fährst selber zu Terminen, nutzt dazu auch gerne ein E-Auto vom Carsharing. Du nutzt also trägst quasi den Schreibtisch deines Vorgängers auf. Also ne, die Statussymbole sind es nicht. Was meinst du, womit erklärst du dir die Faszination für dich und deine Position als Bürgermeister?
Ja, ich glaube, es ist eher so, dass es was mit der Funktion, mit dem Amt zu tun hat, weniger wahrscheinlich an meiner Person. Ja, gute Frage. Also ich habe auch mal darüber nachgedacht, wie kommt das eigentlich? Ich erinnere mich, dass man schon als in früher Kindheit so mit dem Begriff Bürgermeister konfrontiert wird. Ne? Heute bei Paw Patrol, der Bürgermeister Besserwisser, zu unserer Zeit bei Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen gab es auch immer einen Bürgermeister. Und da hat man so, es ist so eine von den Amtsbezeichnungen, mit denen man als Kind schon, also sehr früh in Kontakt gerät. Ich kann mich auch noch erinnern, für mich kamen der Bürgermeister und der Bundeskanzler, das waren die beiden einzigen Repräsentanten, die ich als Kind kannte. Die kamen aber auch in etwa auf einer Stufe bei mir und ich war auch als Kind sehr stolz, als ich einmal von Wolf Bauer damals, unserem Bürgermeister, einen Pokal nach einem erfolgreichen Fußballturnier überreicht bekommen habe. Und ich glaube, so geht es einfach vielen Menschen. Man weiß so gar nicht so genau, was steckt eigentlich hinter der Aufgabe. Trotzdem hat der Begriff alleine schon und die Funktion auf jeden Fall eine Faszination auf viele. Aber das wahrscheinlich, weil man damit denkt, der Bürgermeister kann alles entscheiden und mal einen Tag Bürgermeister sein zu dürfen, dann würde ich das, das, das und das und das machen. Aber ich glaube, da muss man auch mal drüber sprechen, dass es in Wirklichkeit ja gar nicht so ist. Im Gegenteil, also mit dem Amt geht eine hohe Verantwortung einher und gerade das, was man dann sagen würde, jetzt mache ich mal einen Tag oder so, wenn ich Bürgermeister wäre, was ich will, genau das
Würde gar nicht
können wir nicht
funktionieren.
machen, weil die Verantwortung bedeutet ja gerade, dass man keinerlei Willkür walten lassen darf, zu keinem Zeitpunkt und die Dinge nicht so entscheiden würde, dass es einem selber gerade zu Pass kommt, sondern dass man immer daran denken muss, welche Verantwortung habe ich und der dann auch gerecht werden. Außerdem, das wissen, denke ich, auch alle, wenn sie drüber nachdenken. Wir leben in der Demokratie. Der Bürgermeister kann die allerwenigsten Dinge alleine entscheiden, sondern wir haben 900 tolle Mitarbeiter, ungefähr 900 tolle Mitarbeiter in der Stadtverwaltung. Wir haben da ein super Team. Wir machen vieles zusammen, das meiste zusammen. Und dann haben wir natürlich auch noch einen Stadtrat mit 58 Ratsmitgliedern, die dann die wesentlichen Dinge dann auch gemeinsam und sachlich entscheiden. Und das ist auch gut so, weil ansonsten, wenn wirklich der Bürgermeister alles machen könnte alleine, wären wir nicht in einem demokratischen System, sondern in einem, das wir uns nicht wünschen würden. Also ich zumindest nicht. Und fühle mich hier dann auch in der Demokratie deutlich besser aufgehoben. Aber das nimmt vielleicht so ein bisschen den Glanz aus der Geschichte des Amtes. Trotzdem macht es Spaß und man muss auch ehrlicherweise sagen, es gibt sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten für einen Bürgermeister, die dann normale Bürger natürlich nicht haben. Das ist gar keine Frage. Manche verwenden dafür den Begriff Macht. Damit kann ich aber wenig anfangen. Ich finde, es gibt sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten, aber auch weniger Freiheiten dann auch im persönlichen Umfeld. Also man muss viel mehr Vorbild sein, man steht viel mehr im Mittelpunkt und das ist auch mit Einschränkungen dann verbunden.
Ja, das ist was, wo ich gleich auch noch gerne zukommen würde. Was mich noch interessieren würde, 1999 ist es ja geändert worden. Bis dahin gab es keine hauptamtlichen Bürgermeister hier in den Kommunen, sondern das war ein Ehrenamt und es gab dann als Repräsentanten der Gemeinde und Vorsitzende des Rates den ehrenamtlichen Bürgermeister und es gab dann den Stadtdirektor als Leiter der Verwaltung. Jetzt seit 99 ist das zusammengeführt worden. Das heißt, du musst beides in einer Person machen. Das heißt, du bist erster Bürger der Stadt, du bist Bürgermeister und damit Repräsentant und gleichzeitig Verwaltungschef. Also musst quasi die doppelte Aufgaben machen. Wie sind die beiden Bereiche bei dir gewichtet? Wie sieht so ein klassischer Arbeitsalltag aus? Oder ist das schon eine blöde Frage, weil es wahrscheinlich gar kein, also jeder Tag anders gestaltet ist?
Also ich glaube erstmal, es gibt keine blöden Fragen. Ganz im Gegenteil. Ich würde sogar sagen, es sind drei Funktionen in einer, weil zum Beispiel in England sind es tatsächlich drei Personen, die meine Funktion ausüben. Nämlich zum einen der repräsentative Bürgermeister, zum anderen der Verwaltungsleiter und als drittes auch der Vorsitzende des Rates.
Ah,
Das
das ist noch mal
darf man nicht
abgeteilt.
vergessen. Genau, es gibt es in England dann nochmal extra, das ist dann der Majority Leader, heißt das dort. Und es sind also drei Personen, mit denen ich immer sprechen muss, während die den Vorteil haben, einen Ansprechpartner zu haben. Ist
Sehr viel
tatsächlich ein
angenehmer, ja.
Vorteil. Es ist auf jeden Fall viel Arbeit und die Trennung dieser beiden Ämter, Bürgermeister, Stadtdirektor, hatte auch vieles für sich. Gibt auch jetzt noch große Anhänger dieses ehemaligen Prinzips. Mir persönlich gefällt es so aber besser, weil tatsächlich der Bürgermeister aufgrund seiner repräsentativen Aufgaben viele Eindrücke aus der Bevölkerung mitnehmen kann und die dann einfach auf direktem Wege, ohne dass nochmal ein Medienbruch zu einer anderen Person da ist, dann in die Politik und in die Verwaltung mitnehmen kann. Ich sehe das als großen Vorteil, führt aber dazu, dass man eigentlich tatsächlich mehr als nur einen Job hat. Das muss einem auch klar sein. Ja, und so einen typischen Arbeitsalltag gibt es eigentlich tatsächlich so eher nicht. Das kommt mir auch zu Pass. Ich finde es schön, wenn man nicht unbedingt immer dasselbe machen muss, dass man manchmal morgens nicht weiß, was nachmittags passieren wird. Das finde ich spannend, das ist eine Herausforderung. Dadurch wird der Arbeitsalltag auch nie langweilig. Und ja, also mir gefällt es, wie gesagt, aber man hat auch nicht so diese klassische Planungssicherheit, ne, dass man genau weiß, jetzt ist das und das und das. Immer kann sich nochmal was verschieben, immer kann irgendwas dazwischen kommen. Also man hat Verwaltungsleiter von 900 Menschen, annähernd 900 Menschen zu sein, das ist kein 40-Stunden-Job schon alleine. Also das geht schon über diese Zeit hinaus. Und dann kommt in den Abendstunden und am Wochenende noch die repräsentative Tätigkeit on top. Und man will ja auch zwischendurch noch versuchen, größere politische Linien gemeinsam mit den Parteien zu ziehen. Das ist auch nochmal eine Aufgabe. Also da kommt man normalerweise nicht unter 60, 70 Stunden die Woche raus.
Ja, das glaube ich.
Eher mehr.
Ja. Ja, wie kam es, dass du Bürgermeister werden wolltest? Also erstmal Bürgermeister, dann Bürgermeister hier in Euskirchen. Ist das sowas wie ein Kindheitstraum? Also wenn man den Kindern vorliest, gibt es immer diese Conny-Hefte und das Pendant für die Jungs mit Max. Da ist Bürgermeister sowas wie, keine Ahnung, Fußballspieler, Schauspielerin, Tierärztin, Feuerwehrmann. Da kommt auch der Bürgermeister gerne als Berufswunsch. Oder ist das was, was sich jetzt aus deiner beruflichen Biografie quasi ergeben hat, so schrittweise?
Weiß ich gar nicht, ob ich über die Frage schon mal tatsächlich nachgedacht habe, weil es hat sich eher so ergeben. Aber es gibt, fällt mir gerade ein, auch eine lustige Geschichte, wo wir gerade von meiner Geburt und der falschen Geburtsurkunde gesprochen haben. Nämlich als diese Geburtsurkunde von meinem Vater damals fälschlich ausgeschrieben oder unterschrieben worden ist, da war auch noch ein Kumpel von ihm dabei und der soll wohl in dem Moment gesagt haben, es wurde gerade ein zukünftiger Euskirchener Bürgermeister geboren.
Also
und diese Geschichte, wenn es wirklich so war, ich war ja nicht dabei, bewusst, die ist auf jeden Fall witzig und wurde öfter schon erzählt, auch in meiner Kindheit, aber mehr als eine witzige Geschichte war das nicht. Trotzdem kann man dem Mann, mittlerweile leider verstorben, auf jeden Fall hellseherische Fähigkeiten dann nachsagen. Ja, wenn man Bürgermeister irgendwo wird, finde ich persönlich, geht das nur an einem Ort, wo man wirklich voll mit dem Herzen dran hängt, wo man einfach auch die Leidenschaft für die Heimat, für die Umgebung, für die Menschen auch spürt. Und deswegen kommt für mich für so ein Amt nur Euskirchen als meine Heimatstadt in Frage. Ja, und als dann mein Vorgänger Dr. Friedel erklärt hat, er wollte nicht weiter oder nicht nochmal kandidieren, das war, glaube ich, dann Ende 2019, da kamen auf einmal in den nächsten Wochen so viele Menschen auf mich zu, aus der Verwaltung, Kolleginnen und Kollegen von Vereinen, Einzelpersonen und von Institutionen, und die haben gesagt, Junge, wäre das nicht was für dich, mach das doch, du kommst von hier, du kennst die Leute, du kennst dich in der Verwaltung aus, du bist Jurist, kennst das Recht und du wärst auch der ideale Mann dafür. Und die haben dann sehr lange an mir rumgearbeitet und irgendwann habe ich gedacht, ja komm, vielleicht haben die ja recht und es wäre tatsächlich der richtige Weg. Haben dann an mein Pflichtbewusstsein appelliert und dann habe ich tatsächlich meinen Hut in den Ring geworfen und bedauere die Entscheidung bis heute nicht.
Ja, sieht man daran, dass du nochmal kandidiert hast. Das wäre auch eine Frage, welche Vorstellung hattest du von deiner Aufgabe? Also der Abgleich mit der Realität ist ja dann, egal was du dir vorgestellt hast, was dann kam, konntest du dir nicht vorstellen. Also Corona war ja gerade schon im Gange, als wir alle unsere Aufstellungsversammlungen hatten. Dann kam die Flut, dann kam zu allem Übel auch noch der völlig plötzliche Tod des technischen Beigeordneten, der ja auch in der Situation eine ganz wichtige Funktion hatte und natürlich auch menschlich ein totaler Verlust war. Dann noch hat man gedacht, jetzt kann es nicht noch schlimmer werden, dann kam noch on top der Hackerangriff der Südwestfalen-IT, der die Verwaltung dann ziemlich lahmgelegt hat eine ganze Zeit lang. Ja, also damit konntest du nicht rechnen. Was weicht trotzdem noch von dem ab im Amt, was du vorher nicht so gesehen hast? Und was ist daran so toll an dem Beruf, dass du es tatsächlich 2025 nach so viel, ja doch kräftezehrenden Jahren mit all diesen Krisen nochmal angetreten bist.
Ja, aber da sind immer so viele Fragen auf einmal drin. Ich hoffe, ich vergesse dann die Hälfte
Oder
nicht.
hake ich nochmal nach?
Also der Einstieg fiel mir relativ leicht, weil ich ja schon in der Verwaltung war in Euskirchen und als vorher war ich ja Fachbereichsleiter Recht und Ordnung, da schon einen tiefen Einblick in die Verwaltung, in unsere Strukturen hatte, schon eng mit meinem Vorgänger auch so schon zusammengearbeitet hatte und mir gut vorstellen konnte, wie die Amtsführung sein wird. Ich war also nicht überrascht davon. Es war also so, wie ich mir das vorgestellt habe, so ist es tatsächlich auch gewesen. Was man sich natürlich nicht vorstellen kann, ist diese ganzen Krisen, die dann noch eintreten zwischendurch. Klar, Corona gab es schon, aber wer hätte mit der Flut gerechnet, wer hätte mit den Kriegen gerechnet und, und. Und das führt natürlich auch dazu, dass man Ziele oder Fahrpläne, die man sich vorher selbst gemacht hat, dass man die schnell über den Haufen werfen konnte. Also gerade bei der Flut, da war ja alles anders am Tag danach und die Pläne, die wir gemacht hatten, die waren danach kaum noch was wert. Und damit kann man nicht rechnen.
Nein, auch die
Das
ganze
ist,
Prioritätensetzung, die dann geändert werden musste, ja.
ja, das ist sicherlich anders gelaufen, als wir uns das vorgestellt haben. Aber auch da muss man, wie in guten, wie in schlechten Zeiten, muss man auch zur Stadt dann stehen und sehen, die Aufgabe hat sich zwar verlagert, weil da geht es dann halt darum, sich anderweitig einzubringen für die Stadt. In dem Fall dann über einen Wiederaufbau oder erstmal auch Krisenbewältigung in den ersten Wochen danach. Aber auch das, denke ich, hat bei uns gut geklappt. Wir können stolz sein, die Bürgerinnen und Bürger können stolz sein auf das Erreichte, auf den guten Zusammenhalt. Und wir sind aus dieser Lage aus meiner Sicht gut hervorgegangen. Und ja, das ist dann auch für mich Ansporn, auch weiterzumachen. 5 Jahre sind sehr wenig Zeit in Deutschland, um Dinge umzusetzen. Wir haben ja doch längere Abläufe und
Ja, leider.
Bürokratien gibt es immer noch, sodass
Ja.
ich meine, dass man mindestens 10 Jahre so ein Amt ausüben muss, um auch tatsächlich Dinge von vorne bis zum Ende begleiten und umsetzen zu können. Deswegen war es für mich jetzt keine größere Frage, dass ich auch für eine zweite Amtszeit zur Verfügung stehen würde, unter der Voraussetzung, dass ich auch immer das Gefühl habe, die Menschen wollen das noch. Und da hatte ich eigentlich zu keiner Zeit Zweifel, dass der Rückhalt aus der Bevölkerung auch jetzt vor dieser Wahl sehr, sehr groß war.
Ja, Wahlergebnis war ja auch sehr eindeutig. Ja, das.
Ja, also wenn ich irgendwann merke, ich gehe den Leuten nur noch auf die Nerven und die wollen mich nicht mehr haben, dann ich muss nicht aus dem Amt gejagt werden. Ich glaube, das merke ich selber.
Ja, aber du merkst ja, wie die Reaktionen sind, von daher.
Ich bin froh, dass der Zeitpunkt noch nicht gekommen ist, aber wir wissen alle, es gab eine Zeit vor uns und es wird auch eine Zeit nach uns geben. Das ist auch bei mir der Fall.
Ja, also was dich antreibt, ist die Gestaltungsmöglichkeit, der Rückhalt, den du hast, die Projekte, die du anstößt. Was sind Sachen, die dich nerven? Die gibt es ja bestimmt auch.
Vielleicht noch kürzer gesagt, was mich antreibt, ist eigentlich tatsächlich mein Herz für die Stadt und für die Menschen hier. Also ich bin hier geboren, aufgewachsen, wir hatten eine Kneipe auf der Frauenberger Straße und ich habe schon früh als Kind die Euskirchner Eigenarten und die Euskirchner Mentalitäten kennengelernt und finde das einfach toll. Da geht mir das Herz auf bei unserer lockeren Euskirchner Art und Schnauze. Das finde ich einfach schön und für diese Menschen, denen ich mich so nahe fühle, was jeden Tag zu tun, fällt mir leicht. So, und was ist schlecht? Ja, gibt es natürlich auch.
Ja.
Sogar zunehmend würde ich sogar sagen, oder vielleicht täuscht das auch der Eindruck, wenn man sich so durch bestimmte soziale Medien durchforstet und dieses ständige, unmotivierte Gemeckere von einzelnen Personen, die damit ja, versuchen, ich weiß gar nicht, ob sie es versuchen, aber zumindest hat das Verhalten beinhaltet die Möglichkeit, in sich auch andere damit anzustecken, mit diesem Negativen. Das stört mich sehr. Dagegen würde ich gerne auch weiter was tun. Es ist natürlich schwierig. Ich kann die Leute nur auffordern, bleibt nicht in eurem Kämmerlein sitzen, hackt nicht irgendwas im Keller, im
Ja.
staubigen Keller in eure Computertastatur, sondern geht doch bitte auf die Straße und helft. Unterstützt uns, zeigt, was ihr könnt. Dass das nicht alles nur theoretisch ist, sondern dass ihr auch wirklich anpacken, arbeiten, euch beteiligen, gute Ideen haben könnt. Bitte, also jedem steht der Weg offen, aber lasst einfach dieses unmotivierte, wenig konstruktive, reine Gemotze, das bringt wirklich überhaupt keinen weiter. Und wenn ihr euch engagieren wollt, tut mir bitte noch einen Gefallen, macht es irgendwo, wo hinter den Ideen, gegenseitiger Respekt, Zuneigung steht und man nicht so im Unterton den Gedanken des Hasses rauslesen kann. weil das bringt die Welt nicht weiter und das bringt auch unsere Stadt nicht weiter.
Ja, und verbreitet nicht ständig Unwahrheiten. Das ist halt, kostet auch so unglaublich viel Zeit, sowas eigentlich immer richtigstellen zu
Ja,
müssen. Das
überprüft wird in einem Mindestmaß zumindest, was man teilt und weitergibt. Ne?
ja.
Aber in vielen Dingen ist es ja auch schon wirklich von weitem zu spüren, das kann nicht wahr sein. Wie viele Leute fallen heute noch auf offensichtliche Aprilscherze rein? Und genauso geht es ja das ganze Jahr über mit diesen offensichtlichen Falschneuigkeiten.
Ja.
Ja, also das ist mein Wort zum Sonntag vielleicht an alle.
Noch
Jeder
in
ist
der
herzlich.
Neujahrsansprache, man kann es nicht oft genug
Ja, klar,
sagen.
es ist halt die Schwierigkeit, ne, die richtigen dann dafür zu erreichen, ne, für diese Botschaften.
Ja, aber es macht auch einfach viel mehr Spaß, aus der Passivität rauszukommen und statt nur zu meckern, mal mit anzupacken und versuchen, Gestaltungsräume zu nutzen und selber was zu machen. Kann man einfach
Ja.
nur jedem und jeder
Da sind wir wieder beim
sagen.
Ehrentag oder beim
Ja.
Ehrenamtstag, den der Bundespräsident ja ausgerufen hat. Diese Ehrenamtler haben ja nicht nur die Befriedigung darin, anderen zu helfen, sondern das bringt einem auch selbst was, weil
Ja,
man selbst
absolut.
wertvoller wird oder sich fühlt. Man ist natürlich auch so wertvoll, aber man fühlt sich einfach gebrauchter. Das ist gerade für ältere Menschen, die sich oft im Ehrenamt bewegen, ist das ein ganz wichtiger Faktor, zu sagen, ich habe eine wichtige Aufgabe.
Ja.
Das finde ich auch toll, das darf man nicht unterschätzen.
Ja. Man tut was Gutes und sich selber auch dadurch.
Ja, schadet ja nicht, ne?
Genau.
Also es gibt durchaus Fälle, wo 1 plus 1 nicht gleich 2 ist, sondern mehr.
Ja. Auf jeden Fall. Ja, du bist 2020 angetreten als parteiloser Kandidat, unterstützt von der SPD. Und du hast es gerade schon gesagt, dass dir Euskirchen ganz wichtig ist. Dein Motto war damals, es geht nicht um Parteipolitik, sondern es geht um Euskirchen. Hast auch den Wahlkampf damals sehr auf Euskirchen Jung und Heimatstädtchen und sowas zugeschnitten. Du bist dann im Februar letzten Jahres, 2025, bei der CDU eingetreten. So in den Gesprächen, die man so geführt hat, am Wahlkampfstand oder auch sonst so, hat das schon einige Menschen irritiert, dass du damit quasi so ein Stück Unabhängigkeit oder zumindest deine Parteilosigkeit auf jeden Fall aufgegeben hast. Warum hast du dich dafür entschieden? Was war so dein Erlebnis? Wie sind die Reaktionen darauf? Und im dritten Schritt, wie ist das jetzt nach der Wahl? Spielt das für die Menschen noch eine Rolle? Wirst du noch darauf angesprochen oder ist das jetzt, spielt das inzwischen keine Rolle mehr?
Ja, also es geht um Euskirchen und es geht nicht um Parteipolitik. Den Slogan hätte ich eigentlich dieses Mal auch wieder verwenden können, weil ich glaube, das ist auch in Euskirchen sehr sachlich und sehr gut ausgeprägt in der Politik. Es geht eigentlich kaum einem um Parteipolitik, sondern wir arbeiten sachlich und unaufgeregt an der Sache und im Sinne der Stadt zusammen. Von daher hat das schon funktioniert, ne, das Thema Parteipolitik noch ein bisschen mehr in den Hintergrund zu bringen. Und das können wir auch weitermachen, weil wir dürfen auf keinen Fall Zustände haben, wo es um Eitelkeiten oder Egos oder sowas geht und dann die sachliche Entscheidung in den Hintergrund rückt. Das ist
Ja,
mir nach wie
furchtbar, das
vor
verhindert
ein
alles.
wichtiges Anliegen, aber das kann man auch aus einer Partei heraus durchführen. Unabhängig sollte man als Bürgermeister immer sein, egal ob man in der Partei ist oder nicht. Auch das gelingt mir, wie ich finde, unverändert trotz der Parteimitgliedschaft. Aber ein Punkt, den du angesprochen hast, der war für mich die größte Fragestellung dabei, ob ich wirklich in irgendeiner Partei Mitglied werden soll oder nicht. Das war nämlich, dass es geeignet ist, Menschen zu irritieren. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Also alle, mit denen ich darüber gesprochen habe, denen ich die Entscheidung erklären konnte, die haben das auch verstanden. Aber mir war vorher klar, dass ich nicht jeden Menschen erreichen werde und dadurch auch Menschen irritiert zurücklassen werde. Das ist der größte Punkt und oder das größte Thema für mich bei dieser Entscheidung gewesen. Das fällt mir auch heute noch schwer, weil das nicht, ja, weil das einfach wehtut, dass man Menschen da ja, das nicht richtig erklären kann und dadurch dann irritiert. Das war also schwer, aber vielleicht kann ich ja die Gelegenheit hier nutzen, um das nochmal zu erklären für Leute, die das interessiert. Ich arbeite lieber in einem Team als alleine und dieses Einzelkämpfer-Dasein, das kann auch zermürbend sein. Und Unterstützung von einer schlagkräftigen Truppe zu haben, das ist ein großer Vorteil. Man kann sich austauschen, man kann Ideen im Vorfeld entwickeln, diskutieren. Man hat zum Beispiel auch gute Kontakte in die Ortsteile, wo die CDU gut vertreten ist. Und das hat ganz, ganz große Vorteile. Mir gefällt es sehr gut. Ich finde, das ist die richtige Entscheidung gewesen. Auch wenn ich zum Zeitpunkt der Entscheidung wusste, dass das einige Menschen irritieren wird und mir sicherlich auch ein paar Prozente gekostet hat an Stimmen in der Wahl. Aber es war die richtige Entscheidung. Auch das ist eine Entscheidung, die ich eher auch vor dem Gesichtspunkt Euskirchen noch besser repräsentieren zu können, getroffen habe als für mich selbst, weil es erstens im Team einfacher ist und weil durch eine Parteimitgliedschaft es auch leichter ist, Euskirchen außerhalb der Stadtgrenzen hinaus zu repräsentieren.
Durch die Netzwerke, die man dann noch hat.
Durch die Netzwerke, durch die Positionen, die man in den übergeordneten Gremien, dann wie zum Beispiel beim Erftverband, der für unseren Hochwasserschutz zuständig ist, haben kann. Das ist einfach ein Vorteil, den man nur mit Parteiunterstützung hinkriegt. Ja, und das ist auch alles so aufgegangen, wie ich mir das vorgestellt habe. Die Zusammenarbeit klappt hervorragend. Mir macht sehr viel Spaß, in der Partei zu sein, mich mit den Kollegen auszutauschen. Und ja, also ich finde, es hat sich gelohnt und es war, stand jetzt auf jeden Fall die richtige Entscheidung, wovon aus meiner Sicht sowohl die Stadt als auch ich persönlich aufgrund der Weiterentwicklung und auch für die CDU war es, glaube ich, auch kein Nachteil. Also alle profitiert haben.
Und spielt es denn jetzt noch eine Rolle? Wirst du jetzt noch darauf angesprochen oder interessiert es die Leute jetzt eigentlich gar nicht mehr so?
Kaum mehr, aber ich glaube, dass es immer noch Menschen gibt, bei denen diese Irritation so schwer wiegt, dass die mich immer noch nicht wählen würden. Und das ist natürlich schade, aber damit muss ich leben. Ich wusste es vorher. Und es tut mir leid, und freue mich über jeden, mit dem ich da auch persönlich ins Gespräch kommen kann und die Sache vielleicht noch ausführlicher erläutern kann.
Also eine Einladung an die,
Ja, ich treffe ja
die noch
viele
Fragen
Menschen.
haben.
Bisher, ich finde das toll, wenn mich Menschen auch auf kritische Dinge
Ja.
sachlich und ansprechen und wieder darüber reden können, weil nur so hat man ja auch die Gelegenheit, mal was zu
Ja,
erklären, mal
natürlich.
Missverständnisse aufzuklären, und das gilt auch da. Und alle, mit denen ich mich da länger darüber unterhalten habe, haben das auch verstanden, auch wenn es am Anfang erstmal komisch aussah, diese Entscheidung.
Ja, okay. Dann wäre ja. Das auch nochmal klargestellt, weil es, glaube ich, schon Leute zumindest umgetrieben hat im Wahlkampf.
Auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, mir war es bewusst, aber ich glaube, dass es am Ende die richtige Entscheidung für die Stadt gewesen ist.
Dann wären wir auch schon bei der Frage, die ich abschließend immer gerne meinen Gästen stelle. Zum einen bei dir, was wünschst du dir für dich ganz persönlich und natürlich vor allem, was wünschst du dir für deine oder unsere Stadt?
Ja, für unsere Stadt. Also an sich hat jetzt auch nochmal dieser wissenschaftliche Test, den wir letzte Woche hatten vom Institut für der deutschen Wirtschaft, ergeben, dass es uns objektiv gut geht, dass wir in der Daseinsvorsorge top aufgestellt
Es ist ein
sind.
Prozent, glaube ich, ne?
Das ist 1% in
Unfassbar.
Deutschland. Man muss natürlich ehrlich sein, da sind auch Dinge dabei, die wir ja nicht wirklich beeinflussen. Also die Nähe zum nächsten Flughafen, da hat uns ja keiner gefragt, wo der ist, ne? Also da muss man ehrlich sein, das sind nicht alles Werte, die wir hier direkt beeinflussen können. Nur trotzdem zeigt es natürlich, dass wir objektiv gut aufgestellt, sehr gut aufgestellt sind im Bereich der Daseinsvorsorge. Auch finanziell gehören wir zu den Städten, wo es noch anständig aussieht. Und ja, mein Ziel oder mein Wunsch für Euskirchen ist, dass es so weitergehen kann. Aber damit etwas so weitergehen kann, muss man auch gleichzeitig Mut zur Veränderung haben. Und das gehört auch dazu. Und wir müssen weiter Gas geben. Wir dürfen nicht nachlassen, uns nicht ausruhen auf dem Erreichten, sondern Amtszeit ist deshalb auch nur so kurz von 5 Jahren, damit man 5 Jahre in der Lage ist, Gas zu geben für die Stadt. Und dass uns das gemeinsam gelingt mit so einer hochmotivierten, tollen Verwaltung, wie wir jetzt haben, und einer guten politischen Zusammenarbeit, das würde ich uns wünschen, und dass wir diese positiven Rahmenbedingungen jetzt nutzen können, um in den nächsten Jahren auch nochmal weiter anpacken zu können. Das ist mein Wunsch für die Stadt. Und mein persönlicher wäre vielleicht, ja, wenn es der Stadt gut geht, dann habe ich mein Amt auch vernünftig ausgeführt. Von daher sind wir eng miteinander verbunden. Aber da muss ich vielleicht ein bisschen langweilig sein, also fit und gesund zu sein, um meiner Aufgabe im Sinne der Stadt noch lange nachkommen zu können. Das wäre vielleicht das Einzige, was mir einfällt. Dazu wünsche ich mir persönlich vielleicht etwas mehr Disziplin um dann öfter mal zum Sport zu gehen
und dann das leidige Thema.
Anstatt zwei Stück Kuchen vielleicht nur eins zu essen.
Ja, dem kann ich mich anschließen. Dann wünsche ich dir, dass all das sich so erfüllt und danke dir sehr nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Das hat Spaß gemacht. Möchte dann auch noch verweisen auf die nächste Folge, weil es mit dem Umzug der Verwaltung, dem Tag der offenen Tür, das war das eine große Event, das andere, was in Euskirchen, glaube ich, relativ viel Öffentlichkeit auch hatte, war der CSD. Den hat der Winfried Kubica-Simons vom Verein Queer Euskirchen e.V. maßgeblich mit organisiert mit seinem Team. Und über dieses Event und Winfrieds Engagement geht dann die nächste 12. Folge. Dazu schon mal der Ausblick, da freue ich mich auch drauf. Dann ganz herzlichen Dank, sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Sascha, für diese Folge.
Vielen Dank für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und die nächste werde ich mir dann auf jeden Fall auch anhören.
Ja, wunderbar. In diesem Sinne alles Gute und habt noch einen guten Juni. Eure Simone Galliard.
Radsport ist mehr als Tour de France. Von Januar bis Oktober, von Australien bis China, fast das gesamte Jahr messen sich die besten Fahrerinnen und Fahrer der Welt. Doch wie wurden die Rennen entschieden? Wer sind die nächsten Superstars? Warum werden die Rennen bei den Frauen so wenig übertragen?
Jeden Sonntag blicken Bent und ich, Lukas, bei Radio Tour zurück auf die vergangene Radsportwoche, analysieren die wichtigsten Rennen der Männer und Frauen und besprechen die Themen abseits des Rads. Dazu gibt es spannende Interviews mit bekannten oder unbekannten Menschen aus dem Sport und zu sportlichen und ernsten Themen. Radio Tour, der Podcast für die Menschen, die Radsport wirklich verstehen wollen.
Bei meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.